Polish Radio External Service.
Tu Warszawa, tu Polskie Radio. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks am Sonntag. Am Mikrofon Kamila Lutostańska. Guten Tag, schön, dass Sie dabei sind. Der Kabarettist Stefan Möller wirft seit über 3 Jahrzehnten einen humorvollen Blick auf das deutsch-polnische Verhältnis. Mit seinem aktuellen Programm Polschland erzählt er vom Leben zwischen 2 Ländern und davon, warum gerade dieser Zwischenraum seine Heimat ist. Wie sieht er das heutige Polen? Darüber sprach er mit Wojciech Osiński.
Stefan Möller ist unser heutiger Gast, nicht zum ersten Mal im Polnischen Rundfunk und daher, glaube ich, muss man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Schauspieler, Kabarettist, erfolgreicher Autor. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Vor 10 Jahren hörten wir im Radio, du seist der bekannteste Deutsche in Polen, gleich nach Angela Merkel. Nur in den letzten Jahren sind wiederholt neue Personen ins Kanzleramt eingezogen. Deswegen sei die Frage erlaubt. Ist es immer noch so? Oder anders gefragt, bist du in diesem Ranking inzwischen auf Platz 1 vorgerückt?
Weiß ich nicht. Na, ich bin schon seit über 20 Jahren eigentlich nicht mehr in den polnischen Medien regelmäßig anwesend. Also ich würde sagen, ich bin so eine Art nebulöse Legende am Horizont, sowas wie Rudi Carrell in Deutschland.
Du hast unlängst im Interview mit einer großen deutschen Tageszeitung gesagt, von seinen 9 Nachbarstaaten sei Polen Deutschland am ähnlichsten, noch vor Österreich. Es ist eine sehr gewagte These. Nun würde ich behaupten, wir sind in vielerlei Hinsicht höchst unterschiedlich. Sei es in der jeweiligen Geschichtsauffassung, in der Politik, wenn wir die Speisekarten sichten, erst recht. Woran machst du das fest? Also, wie würdest du deine These untermauern?
Also ich fange mal bei den harten Fakten an. Polen hat 16 Wojewodschaften. Deutschland hat, richtig, 16 Bundesländer. Polen und Deutschland liegen beide geografisch in einer ähnlichen Situation, in der Tiefebene überwiegend. Das heißt, beide haben lange und harte Winter, viel härter als in England, Italien, Griechenland oder anderen Ländern und nicht so hart wie noch weiter in Russland. Wir haben auch sehr ähnliche Küchen. Natürlich gibt es Spezialgerichte. Die Polen essen gerne Piroggen, Barszcz-Suppe, rote Rübensuppe oder viele andere Suppen, aber die Grundlage ist doch dieselbe. KKK, Kartoffeln, Kotelett, Kohl. Unsere traditionellen Gerichte sind sich sehr ähnlich, schwer und fettig, eben um durch den harten Winter zu kommen. Und dann kommen noch andere verblüffende Ähnlichkeiten dazu. Wir haben eine Vorliebe für Schrebergärten. Deutschland hat die meisten Schrebergärten weltweit. Und wer ist auf Platz 2? Polen. In anderen Ländern gibt es dieses Phänomen gar nicht. Der Deutsche und der Pole sitzen gerne auf ihrem Schrebergarten. Da wird die Fahne gehisst. Die Polen weiß-rot. Aber weiß-rot, das ist auch Brandenburg, Hessen, meine Heimatstadt Wuppertal. Dann wird gegrillt. In vielen Ländern wird nicht gegrillt. Deutsche und Polen grillen. Dazu wird geschimpft. Dieses kritische, negative, skeptische verbindet uns auch. Dann gibt es noch andere Ähnlichkeiten, sprachlicher Natur, aber das mal vielleicht später.
Du bist derzeit mit einem neuen Bühnenprogramm durch Deutschland unterwegs und hast offenbar einen neuen Staat gegründet, Polschland, und sich selbst gleich zum Präsidenten erklärt. Obendrein auf Lebenszeit. Was ist Polschland? Angekündigt wird ein in Anführungszeichen perfektes Land. Wie sieht ein perfektes Land aus?
Ein perfektes Land sieht so aus, erstmal, dass ich Präsident bin. Das ist natürlich das Wichtigste. Aber das Volk hat auch ein gewisses Recht der Mitsprache. Und so mache ich das bei meinen Auftritten, dass ich mit meinem Publikum zusammen die besten Sachen suche aus den beiden Ländern Polen, Polska und Deutschland. Also Polschland wird das neue Land dann heißen. Und die Idee dahinter ist, dass ich die positiven Sachen aus beiden Ländern sammeln möchte und gleichzeitig die anderen, die Polen oder die Deutschen, dazu animieren möchte, mal nachzudenken, was denn in ihrem eigenen Land vielleicht fehlt und was man importieren könnte aus dem anderen Land. Und so entsteht eine Synthese der besten Sachen aus beiden Ländern. Dahinter steckt so ein bisschen die Beobachtung, dass wir, wenn wir über andere Länder sprechen, meistens eher negative Sachen aufzählen. Es ist einfach viel einfacher, gerade für so skeptische Leute wie die Polen und die Deutschen, dem anderen immer irgendwas Negatives vorzuwerfen. Aber dass man mal kurz überlegt, halt, in Deutschland gibt es ja Lakritz, in Polen gibt es keine Lakritze. Niemand in Polen isst gerne Lakritz, bis auf meinen Freund Andrzej in Warschau, ist der einzige, den ich kenne. Und umgekehrt, die Deutschen können in Polen lernen, was zum Beispiel rote Rübensuppe ist. Aber ich bleib nicht beim Essen stehen. Es gibt da zum Beispiel in Warschau ein geniales neues Parksystem. Da laufen nicht mehr Politessen durch die Straße, um die geparkten Autos zu kontrollieren, sondern da gibt es Scan-Cars, 30 Scan-Cars fahren durch Warschau, die die parkenden Autos scannen, die Nummern muss man vorher in so eine App eingeben, und da gibt es keine Mogelei mehr. Da gibt es auch keine Diskussion mehr mit der Politesse. In einer halben Stunde wird die gesamte Stadt absolut gescannt und Parken in Warschau ist inzwischen was ganz anderes als in Berlin. In Berlin gab es den Vorschlag, auch die Scancars einzuführen, wurde aber aus Datenschutzgründen abgelehnt. Und da lasse ich dann mein Publikum abstimmen. Wollt ihr die totale Parkgerechtigkeit wie in Warschau oder wollt ihr lieber diskutieren mit der Politesse? Interessanterweise stimmt das Publikum meistens für die Berliner Variante.
Bei dem Begriff Polschland würde dich wahrscheinlich manch ein böser Kritiker in Warschau oder Berlin der Grenzaufhebung bezichtigen. Und es ist zugegebenermaßen immer besser, nach Gemeinsamkeiten als nach Unterschieden zu suchen. Du hast mehrmals unterstrichen, du möchtest als Kabarettist nicht in politische Fragestellungen verwickelt werden, die Vermittlung zwischen Deutschen und Polen erschweren. Ganz ohne Politik geht es aber nicht. Deutsch-polnische Beziehungen sind nicht nur Satire oder Kabarett. Und auch Satire übrigens kommt oft ohne Politik nicht aus. Zudem äußerst du dich ja auch selbst gelegentlich politisch. In einer großen deutschen Tageszeitung hast du zuletzt gesagt, auch wenn wir den Polen die Kriegsreparationen zahlen würden, würden sie uns dadurch nicht unweigerlich netter finden. Und es ginge hauptsächlich nur um Wählerstimmen. Geht es deiner Meinung nach wirklich nur um deutschfeindliche Propaganda und um Wählerstimmen? Denn auch der jetzige Regierungschef Donald Tusk meint, es habe in der Vergangenheit nie einen bilateralen Vertrag mit einem souveränen Polen gegeben, der diese Frage geklärt hätte. Selbst der linke Parlamentspräsident Wojciech Szczerzasty hat die Reparationsfrage bei seinem Deutschlandbesuch thematisiert, ja. Wenngleich natürlich auf seine ganz eigene Art und Weise. Es ist also offensichtlich kein Thema der sogenannten Rechtsradikalen, sondern ein parteiübergreifendes, gesamtpolnisches Thema.
Also ich lasse mich nicht in diese Reparationsdiskussion nochmal verwickeln. Ich habe es mehrfach versucht. Ich hatte auch mal Ideen zu diesem Thema, aber niemand hat sie aufgegriffen. Es gab da so ein Interview im polnischen Fernsehen und ich sage kurz, warum ich diese politischen Themen vermeide, weil sie nicht meiner persönlichen Beobachtung entsprechen. Ich mache letztlich keine Satire. Ich bin ein Beobachter. Ich bin ein Hobby-Ethnologe. Ich sitze im Speisewagen zwischen Berlin und Warschau und mache 1000 Beobachtungen, zum Beispiel, wie ähnlich unsere Küche ist. Und aus politischer Sicht ist das natürlich alles völlig naiv und aber es ist meine Welt, es ist mein Erfahren und das Thema Politik bewegt sich in einem bestimmten Rahmen. Ich kann mich dazu äußern und wir können jetzt auch gern darüber sprechen, aber es bringt nichts. In all meinen Interviews, die ich gegeben habe, in all meinen Büchern, in meinen Thesen, nie habe ich einen Kommentar bekommen. Einmal wurde ich eingeladen von dem damaligen Außenminister Steinmeier. Im Jahr 2009 hatte ich mich geäußert in einer Tageszeitung zum Thema Lehrbücher der deutschen Sprache in Polen. Und ich hatte aus meiner Erfahrung als Deutschlehrer gesagt, dass diese Lehrbücher in den 90er Jahren sehr infantil sind, dass es da immer um verlorene Dackel geht und dass man irgendwie keine richtige Lust bekommt, Deutsch zu lernen. Daraufhin bekam ich eine Einladung von dem damaligen Außenminister Steinmeier, dass ich im Außenministerium in Berlin doch mal Vorschläge machen sollte, wie man nun die deutschen Lehrbücher und das Image von Deutschland in Polen verbessern könnte. Ich habe mich dann abgestimmt mit Lehrerinnen, Deutschlehrerinnen in Polen, die ich kenne, und die eine meinte, ja, sag ihm doch, dass er mal einen Imagefilm machen soll über Deutschland, den wir an allen deutschen, an allen polnischen Schulen vorführen können, damit es nicht immer nur um den Zweiten Weltkrieg geht, sondern dass man mal das heutige, lebendige Deutschland sieht. Diesen Vorschlag habe ich gemacht. Er wurde auch sehr nett aufgeschrieben, notiert. Und was wurde daraus? Nichts. Ich sag das, ja, das war so meine einzige Begegnung mit der realen Politik. Da habe ich mal versucht, was zu verändern. Es ist völlig gescheitert, völlig verschwunden und das war's. Mehr mache ich nicht mehr. Mein Publikum erwartet von mir, dass ich Sachen sage, die man nicht in den Tageszeitungen lesen kann. Zum Beispiel, wenn ich sage, Polen ist ein Suppenland und Deutschland ist ein Soßenland.
Du versuchst dich ja hin und wieder auch, spaßeshalber, als Therapeut. Du machst sowas wie Paartherapie. Wir sehen, dass auch in deutsch-polnischen Ehen es gelegentlich zu Zerwürfnissen kommt. Und da kommst du ins Spiel.
Ja, das ist das Problem bei deutsch-polnischen Ehen. Ich habe hier ein Buch gemacht über deutsch-polnische Paare. Und auch da ist wieder dasselbe Phänomen. Diese Paare streiten sich nicht über Politik. Ich glaube nicht, dass sich ein einziges deutsch-polnisches Paar getrennt hat, weil der Ehemann diese und die Frau diese Meinung vertreten hat. Nee, es geht immer um die Kleinigkeiten des Alltags. Die deutschen Ehemänner, meistens sind es ja deutsche Männer, beklagen sich, dass die Polin zwar Kartoffeln kocht, schön, bravo, Kartoffeln verbinden uns, aber ohne Soße. Die Deutschen wollen Kartoffeln mit Soße essen. Und die Polen sagt, was, ihr wollt wieder Soße, ihr verschmiert doch die Kartoffeln mit Soße, Witowschisko, Paprace Sosem. Oder was auch viele Deutsche stört, ist die späte Mittagessenszeit. Die Polen essen Mittag ab 14 Uhr, 15 Uhr, Gleitzeit nenne ich das, kann auch mal 16 Uhr werden. In Deutschland wird um 12 Uhr gegessen, spätestens um 13 Uhr. Diese kleinen Beobachtungen sind das, warum die Leute meine Bücher kaufen.
Und dennoch, also wenn es um Vektoren in der Geschichtspolitik geht, sind es eher zweitrangige Themen. So gehen auch deutsche Politiker teilweise damit um. Also im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg sei bereits alles gesagt und getan worden, aber zugleich erscheinen in Deutschland Bücher und Artikel, die eine vermeintliche polnische Mittäterschaft am Holocaust suggerieren, das Geschichtsbild also gewissermaßen gezielt verzerren. Wir müssen dieses Thema jetzt auch nicht ausweiten oder so, aber Fakt ist, es gibt keine polnische Mitschuld am Holocaust. Was ich damit sagen will, ist einfach, dass solche Publikationen den deutsch-polnischen Dialog erschweren. Ist es in solchen Zeiten wie heute noch schwieriger, mit kabarettistischen, satirischen Mitteln zwischen Deutschland und Polen zu vermitteln? Ist es heute schwieriger als zum Beispiel in den 90ern?
Nein, kann ich nicht sagen. Also ich lebe in einer unpolitischen Bubble. Das hat sicher auch damit zu tun, dass ich in Polen in dieser Fernsehserie mitgespielt habe, 5 Jahre lang, Emjak Miłosz als deutscher Kartoffelbauer Stefan Müller. Dadurch kam ich in so eine unpolitische Schublade rein. Ich habe Polnisch gelernt, Polnisch ist mein Hobby, ich liebe polnische Literatur, polnische Gedichte, ich lerne das auswendig. Ich kann den berühmtesten polnischen Zungenbrecher in kompletter Länge auswendig, mehr als jeder Pole. Und
wie lautet noch einmal der Anfang des berühmtesten polnischen Zungenbrechers?
In Szczebrzeszyn zirpt ein Käfer im Schilf. Und das ist ja ein Kindergedicht von Jan Brzechwa mit über 20 Versen. Und ich kann das ganze Gedicht. Das sind die Dinge. Und wer da nun in Warschau gerade regiert oder in Berlin regiert, das hatte nie Einfluss auf mein Kabarett. Die Leute kommen. Es gibt Millionen Polen in Deutschland. Es gibt auch ein paar tausend Deutsche in Polen. Und das ist mein Publikum.
Aus den politischen Diskussionen hältst du dich weitestgehend raus, aber nicht auf kommunaler Ebene. Da erwähnst du immer wieder, dass trotz aller politischen Streitigkeiten an der Basis vieles stimme. Es gebe weiterhin regen Schulaustausch. Das deutsch-polnische Jugendwerk leiste vortreffliche Arbeit. Die Städtepartnerschaften funktionieren und auch die Wirtschaftsbeziehungen sind weiterhin prima. Viele Bereiche bleiben von den politischen Gewittern unberührt.
Also ich vertrete die Ansicht, dass an der Basis die Dinge gut laufen. Das hat eben damit zu tun, dass wir uns sehr ähnlich sind. Wir haben unheimlich viele gemeinsame Themen. Wir haben vor allen Dingen einen Austausch von Menschen, vor allen Dingen dank der Polen, die in Deutschland leben. Und komischerweise ist es oben auf der politischen Ebene nicht so einfach. Das ist schade, aber ja, in gewisser Weise ist es auch gut für mein Business, weil wenn alles nur Friede, Freude, Eierkuchen wäre, dann würde ich gar nicht mehr interviewt werden, weil die Journalisten kommen ja meistens mit kritischen Fragen.
Tja, sie sind lästig, lassen sich aber selten vermeiden. Du hast in einem deiner vielen Interviews gemeint, du seist noch nie mit dem Auto nach Warschau gefahren. Deine Projekte, Programme entstünden im Zug, im Berlin-Warschau-Express. Sind diese Zugfahrten auch noch nach so vielen Jahren, ja, Jahrzehnten möchte man fast schon sagen, immer noch eine Inspiration für dich?
Absolut eine Inspiration. Vor kurzem bin ich mal wieder gefahren nach Warschau und in Poznan stiegen zwei Rechtsanwälte ein, ein Mann und eine Frau und zwei Polen, und wir haben uns unterhalten und die meinten zu mir, ja, du erzählst immer so positiv über Polen. Wir haben das Gefühl, du solltest auch mal was Negatives sagen. Jetzt sag uns mal was. Tja, habe ich gesagt, also tut mir leid, erstmal hier der Speisewagen, in dem wir sitzen, ist doch super, wunderbar, super Essen. Nicht aus der Tiefkühltruhe, sondern noch aus der richtigen Pfanne. Ja, ja, jetzt reicht mal, jetzt erzähl mal was Negatives. Na gut, habe ich gesagt, dann sage ich jetzt mal was. Also ich habe das Gefühl, dass hier entlang der Strecke nach Warschau sehr viele unfertige Häuser stehen.
Was?
Ja, sage ich, gucken wir doch mal einfach aus dem Fenster. Da gibt es sehr, sehr viele Häuser, die so im Rohzustand aufgegeben werden.
Nein, nein, nein.
Das ist interessant. Wenn man dann mal was Negatives sagt, reagieren sie sofort aggressiv. Aber gut, wir haben dann geguckt. Und tatsächlich, es bestätigte sich sehr, sehr viele unvollendete Häuser. Und ja, das ist in Polen so ein Phänomen. In Deutschland habe ich das so nicht beobachtet. Warum ist das so? Ich weiß es nicht. Ich beobachte das erstmal.
Du kommst ursprünglich aus Wuppertal, pendelst aber hauptsächlich zwischen Berlin und Warschau. Wo fühlst du dich eigentlich zu Hause? Kann man vielleicht sogar so weit gehen, dass du nach all den Jahren der Präsenz im polnischen Fernsehgeschäft, Em jak miłość, Europa da się lubić, ein Stück weit Pole geworden bist? Du hast irgendwo erwähnt, du möchtest mal in Polen begraben werden. Oder hast du vielleicht eine länderübergreifende Heimat, zum Beispiel die klassische Musik?
Oh, das ist eine sehr schöne These. Das gefällt mir sehr gut, dass ich in der klassischen Musik beheimatet bin. Ja, also, wo ist meine Heimat? Kurz gesagt, im Speisewagen zwischen Berlin und Warschau. Da sitzen Leute, die so gestrickt sind wie ich oder wie du und wie viele andere deutsch-polnische Journalisten. Man ist am Anfang das, was man halt geboren, als was man geboren wird. Und dann die nächsten Jahre war ich ein begeisterter Polen-Fan. Ich habe 13 Jahre nonstop nur in Warschau und Krakau gewohnt. Und inzwischen bin ich überwiegend in Deutschland, weil hier mein Zielpublikum ist. Deutsche und Polen, die beide Länder kennen. Ich habe da meine sehr schöne, bequeme Nische. Aber es gibt schon manchmal so das Gefühl, ja, bin ich jetzt Deutscher oder Pole? Deswegen habe ich ja meinen Staat gegründet, um endlich rauszukommen aus der Rolle des In-Betweeners, des Between, ich sage immer, ich kann nicht so gut Englisch, ich sage immer Betweener. Ich will irgendwo zu Hause sein. Ich will das Gefühl haben, das ist mein Land. Und deswegen habe ich Polschland gegründet. Und das ist jetzt nicht mehr irgendwo im Grenzbereich, sondern das ist ein eigenes Land. Sowas wie Schlaraffenland. Es gibt ja viele virtuelle Länder. Schlaraffenland, Legoland, Phantasialand, Lummerland und Polschland.
Fast alle kennen die Anfänge deiner Polenliebe. Alles hat mit einem Sprachkurs in Krakau angefangen. Du hast diese Geschichte schon mehrmals erzählt, aber seitdem sind viele, viele Jahre vergangen. Wie hat sich Polen in den letzten 2-3 Jahrzehnten verändert, entwickelt, seit den 90er Jahren, aus deiner Sicht?
Ich war letzte Woche in Zagreb, in Kroatien, zum ersten Mal im Leben. Und ich hatte ein Déjà-vu. Es war so ein Moment wie 1994, als ich erstmals nach Warschau kam. Kroatien ist inzwischen natürlich viel weiter als Polen in den 90ern, aber es ist, würde ich sagen, noch nicht so weit wie Polen. Es ist gerade interessant, wenn man so postkommunistische Länder miteinander vergleicht. Polen ist, speziell Warschau, heute extrem modern geworden, Wolkenkratzer, U-Bahn-Linien. Kroatien, Zagreb ist noch nicht so weit und ich habe mich da spontan wohlgefühlt. Ich bin so ein bisschen nostalgischer Typ und ich mag das Moderne nicht so. Ich habe auch kein Smartphone, ich habe ein uraltes Nokia und Zagreb hatte ein bisschen die Stimmung von Nokia. Und das war super und das hat mich auch 1994 in Warschau so beeindruckt und bezaubert. Ich finde das alles gar nicht so super, dass Polen jetzt in mancher Hinsicht schon weiter ist als Deutschland.
Ja, das werden viele Millionen Polen wahrscheinlich anders auffassen. Aber damit es etwas lustiger wird, kennst du eigentlich einen guten aktuellen Witz über Polen und Deutsche?
Also in Warschau kommt ein alter Mann in eine Sprachschule und sagt zu dem Direktor, ich würde gerne einen Hebräischkurs machen. Der Direktor sagt, ja, in Ordnung. Hebräisch ist eine schwere Sprache. Darf ich fragen, wie alt Sie sind? Ja, 89. Sagt der Direktor, sind Sie sicher, dass sich das noch lohnt? Ja, sagt der alte Mann, das glaube ich schon, denn wenn ich in Kürze vor meinen Schöpfer trete, möchte ich mit ihm in seiner Sprache sprechen. Na gut, sagt der Direktor, verstehe. Aber was machen Sie, wenn Sie in die Hölle kommen? Och, sagt der Alte, Deutsch hatte ich in der Schule, kein Problem.
Ja, in diesem Witz halt gewissermaßen dieses Bild des bösen Deutschen nach. Du hast einige Bücher über Polen geschrieben und das ist auch gut so, denn vielen Deutschen ist das Land nach wie vor fremd. Tatsächlich besteht in Deutschland immer noch Informationsbedarf. Wir Polen wissen über Deutschland und die Deutschen immer noch mehr als umgekehrt. Und trotzdem, du hast, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, kein einziges polnisches Buch über Deutschland geschrieben. Ein Buch, das sozusagen die Mär vom bösen Deutschen, also wie in diesem Witz eben, entkräften würde. Dabei beklagst du häufig, dass dieses Vorurteil in Polen sehr verhärtet sei. Hast du irgendwann vor, ein Buch über Deutschland für das polnische Lesepublikum zu schreiben?
Ja, ich wurde mehrfach darum gebeten und ich habe auch überlegt, ein Buch zu schreiben über Pflegekräfte aus Polen in Deutschland. Da gibt es ein sehr großes Interessentenfeld, aber ich habe es am Ende nicht gemacht, weil es mich irgendwie nicht so interessiert. Das ist eben nicht meine Perspektive. Ich habe viel über Deutschland in Polen geredet. Ich habe sogar ein Lehrbuch für Langenscheid rausgebracht, Deutsch mit Steffen.
Ja, aber hier geht es ja um etwas anderes. Wir erleben es. Das Interesse an deutscher Kultur in Polen sinkt. An den Universitäten wird in der Germanistik stark reduziert. Und du selbst hast, glaube ich, bei Radio RMF FM gemeint, so etwas wie Niemcy nie są w Polsce na fali. Coś takiego powiedziałeś, prawda? Die Frage lautet also, ist Deutschland in Polen überhaupt noch en vogue?
Nein, Deutschland ist, glaube ich, im Moment nicht en vogue in Polen. Das gilt aber, glaube ich, in allen Ländern. Auch in Frankreich oder England ist Deutschland keine Mode. Und es gibt immer weniger, weltweit immer weniger Leute, die Deutsch lernen wollen, mit Ausnahmen. In Kamerun gibt es sehr viele und in Indien. Ich habe gerade mit einem Mitarbeiter des Cornelsen Verlages gesprochen. Kamerun und Indien, da gibt es unglaubliche Anmeldezahlen der Goethe-Institute. Aber das Problem ist komischerweise, im Internetzeitalter und im Smartphone-Zeitalter gibt es nicht mehr so eine Faszination für das Fremde, glaube ich. Warum bin ich nach Polen gegangen? Weil Polen ganz anders war als England, Frankreich und der Westen. Ich wollte was Fremdes. Und ich habe auch meine Bücher jetzt über Polen nicht geschrieben, um unsere Völker irgendwie zu versöhnen oder sowas, sondern ich habe einfach meine Faszination für das Fremde, für das Warschau der 90er Jahre versucht, irgendwie schriftlich festzuhalten. Und dieses Fremde verschwindet leider. Das Internet sorgt für eine scheinbare Bekanntschaft mit dem Fremden, weil man halt jeden Tag bei Google automatisch ein paar Fotos zugespielt bekommen, Albanien, keine Ahnung, Ecuador, glaubt man, man kenne diese Länder, ach, da brauche ich gar nicht mehr hin. Und der Effekt ist, dass die Leute, die im Internet sind, eigentlich gar nicht mehr wegfahren. Ich habe vor kurzem mich unterhalten mit jemand, der in Düsseldorf arbeitet, im Kultusministerium, und der hat mir erzählt, in Wuppertal gibt es 10 Gymnasien. An diesen 10 Gymnasien gibt es keinen einzigen Leistungskurs Französisch mehr. Zu meiner Zeit gab es in jeder Schule einen Leistungskurs Französisch. Die Schüler wollen das nicht mehr. Dabei ist Frankreich um die Ecke. Aber diese praktischen Sachen interessieren nicht mehr, weil durch das Internet ist alles um die Ecke. Zumindest scheinbar. Und die wahren Gründe, warum Leute fremde Sprachen lernen, siehe Kamerun oder Indien, sind materieller Natur. Die Leute wollen nach Deutschland auswandern und dort besser leben. Deswegen sind ja auch so viele Polen nach Deutschland gekommen. Die sind ja nicht gekommen, um das deutsch-polnische Verhältnis zu verbessern, sondern die wollen ihr eigenes Leben verbessern. Und warum gehen so wenig Deutsche nach Polen? Weil es so wenig materielle Anreize für sie gab in der Vergangenheit. Heute hat sich das verändert. Es ist leider so, es gibt immer nur eine kleine Gruppe von Leuten, die aus Neugier in fremde Länder gehen. Die meisten Leute gehen aus materiellen Gründen. Ich war so ein Luxus-Neugier-Hobby-Ethnologe, der nach Polen gegangen ist. Mir ging es materiell gut. Meine Eltern hätten mich versorgt. Ich hätte auch nach Island oder Feuerland auswandern können. Aber Polen war für mich eben exotisch. Und also man muss sich immer klar machen, wir reden hier über eine ganz kleine Gruppe von Leuten, die aus rein idealistischen Motiven sich für andere Länder interessiert. Die meisten Leute sehen die Dinge ganz praktisch. Ob wir wollen oder nicht, Polen und Deutsche werden wahrscheinlich auch in den nächsten 1000 Jahren noch Nachbarn bleiben.
Mit Stefan Müller sprach Wojciech Oszinski. Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung beim Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks. Besuchen Sie uns auch auf Facebook und auf der Plattform X. Dort finden Sie unter anderem Fotos von unserer Jubiläumsfeier. Am Mikrofon verabschiedet sich Kamila Lutostańska. Do usłyszenia.
Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App. Im Internet als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 kHz um 16.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.